Heute zu Gast bei mir im Dentalstarter-Podcast ist Frau Dr. Sina Obhoff. Sie ist Kinder- und Jugendzahnärztin und führt zusammen mit einer Kollegin die Praxis mit dem wunderschönen Namen Zahnträumerei hier in Regensburg. Ich möchte heute mit ihr darüber sprechen, wie man denn den Kindern am besten die Angst vorm Zahnarzt nehmen kann und was man denn für die Kinderzahnmedizin so alles mitbringen sollte, also persönlich und auch fachlich gesehen. Außerdem soll es auch darum gehen, wie man denn am besten vorgeht, wenn man sich diese Richtung für sich selbst vorstellen könnte. Meine Einstiegsfrage an Sie wäre, hatten Sie als Kind Angst vorm Zahnarzt?
Ja, ein eindeutiges Ja.
Eindeutiges Ja?
Eindeutiges Ja. Und auch schlimme Erfahrungen als Kind, ja. Also,
was waren das für Negativerfahrungen damals?
Ich habe mir mit, glaube ich, 3 Jahren ungefähr die Frontzähne ausgeschlagen an der Tischkante. Mhm. Oder 4 Jahre. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass es einfach ein Riesenstress war, überhaupt einen Zahnarzt zu finden. Also von Seiten meiner Mutter irgendwie. Und ich kann mich halt an eine Situation erinnern, der wollte irgendwas machen, hat mich massiv angebrüllt und ich hatte fürchterliche Schmerzen und irgendwann wurden wir dann rausgeschmissen und meine Mutter war dann ganz verzweifelt. Wie es dann weiterging, weiß ich nicht, aber das ist so in meinem Kopf hängen geblieben, dass es ein ganz fürchterliches Erlebnis war und ich habe dann erst im späteren jugendlichen Alter die Erfahrung gemacht, dass es Zahnarzt ohne Schmerzen gibt. Also das war dann völlig ein neues Erlebnis für mich.
Okay. Und ja. Wie kommt man dann mit so einem Erlebnis im Kopf ausgerechnet in die Kinderzahnheilkunde?
Hat eigentlich damit gar nichts zu tun. Zur Zahnmedizin bin ich über Umwege gekommen, über meinen damaligen Lebenspartner, der gesagt hat, toller Beruf, bei ihm das in der Praxis angeguckt, uns dort dann für toll befunden, interessant. Mir überlegt, hey, das studiere ich jetzt ab dem ersten Semester, hat mir das super Spaß gemacht und die Kinderzahnheilkunde kam dann in der Assistenzzeit. Mhm. Also es war nicht immer der Plan, hatte auch nichts mit meinen eigenen Erfahrungen zu tun, sondern das ergab sich einfach in der Assistenzzeit dann.
Okay, ja, interessant. Aber nochmal zurück zur Angst. Was ist es denn eigentlich, das Kindern beim Zahnarzt so Angst macht? Ist es jetzt klassisch der Bohrer oder der Praxisduft oder eher so der Mann oder die Frau im weißen Kittel? Was meinen Sie?
Also da wird ja viel immer noch drüber geschrieben. Und ja, ob es geforscht, weiß ich nicht, weil man weiß es ja nicht so hundertprozentig, woher diese Angst kommt, eben speziell beim Zahnarzt. Es heißt, dass der Umgang mit den Kindern, das gibt es ja noch nicht so lang in der Zahnheilkunde. Und es heißt, dass halt Eltern negative Erfahrungen auf die Kinder übertragen, zum Teil unbewusst mit irgendwelchen Bemerkungen. Und diese Zahnarztangst oder negative Erfahrungen gibt einfach schon sehr, sehr viel. Also es erzählen auch viele Eltern in der Praxis. Und Mund ist halt einfach ein sehr intimer Bereich. Dieses am Rücken liegen, ausgeliefert sein. Und ich glaube schon, es gibt auch immer noch dieses, wenn du dir die Zähne nicht putzt, dann gehen wir zum Zahnarzt und der reißt dir einen Zahn. Also es gibt Kinder, die gehen da ganz unbedarft hin, aber es gibt einfach so viel negativen Einfluss noch mit diesem Zahnarztding.
Also es ist schon das, was man Kindern auch zu Hause erzählt, schon.
Ja.
Ja, ja, wie mit so vielen Themen eigentlich oder Themenbereichen. Also nicht unbedingt die Eindrücke vor Ort, die sich die Kinder selbst machen. Vor allem nicht bei Ihnen in der Praxis, weil Zahnträumerei, sagt ja schon, beschreiben Sie mal Ihre Praxis.
Also bei uns ist wichtig, das ist jetzt durch Corona ein wenig erschwert, weil wir mit Deko und so weiter auch zurückfahren mussten. Aber das erste Geruch, Kleidung, der erste Eindruck am Empfang. Also bei uns ist es sehr für eine Praxis, wir haben jetzt nicht weiß, nicht steril vom Eindruck her, sondern eher wohnlich. alles bunt dekoriert, normalerweise im Wartezimmer viele Spielsachen. Wir sind alle bunt angezogen, achten darauf, dass es eben nicht diesen typischen Praxisgeruch hat. Und das funktioniert auch schon mal ganz gut. Und wenn die Kinder begrüßt werden oder auch ins Zimmer geholt werden, dann geht es nie sofort um die Zähne, sondern da geht es immer erst um das Kind. Hey, wie geht's dir? Was hast du heute schon gemacht? Irgend sowas.
Also nehmen Sie da den Kindern schon mal primär die Angst. Wie ist es dann im Behandlungsverlauf? Also meistens quengeln ja die Kinder am Stuhl dann trotzdem. Wie nehmen Sie da den Kindern die Angst? Gibt es da so bestimmte Fahrpläne für jede Situation, die Sie einfach schon so sich antrainiert haben? Oder ist es immer individuell?
Beides, weil einerseits jedes Kind ist individuell. Das heißt, ich muss immer auf das Kind eingehen. Aber man entwickelt ein Gefühl sehr gut über die Zeit und die das Personal, also wir haben wirklich Routinen und Abläufe, die immer gleich sind. Und das ist sowohl fürs Personal eine Orientierung als auch für die Kinder. Eine wichtige Unterscheidung ist, es gibt die Kinder, die zur Kontrolle kommen, wo nichts ist, die sind ja die einfachen, oder die noch nie, das ist der Unterschied, noch nie eine Schmerzerfahrung oder noch nie eine negative Erfahrung hatten beim Zahnarzt, die sind sehr einfach zu führen, die quengeln auch gar nicht, wenn man dann mal eine Füllung macht. Und dann gibt's aber die, die kommen zu uns, weil der Hauszahnarzt hat gebohrt, hat das und das gemacht, hat furchtbar wehgetan, macht den Mund nicht mehr auf. Das sind die schwierigeren, weil da muss man sich ja erst wieder das Vertrauen erarbeiten. Und wir, also wichtig ist, nie ein Kind anlügen, nie sagen, das geht ganz schnell, du spürst gar nichts. Mhm. Immer erklären, doch, du spürst was, aber das fühlt sich so und so an und damit kannst du gut umgehen, zum Beispiel. Oder die bei uns probiert die Assistenz sehr viel an dem Kind vorher aus. Also zum Beispiel Sauger, irgendwelche Bohrer, Wasser, Geräusche, wie sich das anfühlt, wie sich's anhört. Das Kind weiß genau, der Arzt ist gar nicht im Zimmer, jetzt kann nichts passieren. Da sind die viel offen und aufgeschlossener. Wir benutzen immer eine andere Sprache. Wir sprechen immer von, das üben wir jetzt, was impliziert, dass man das lernen kann. Mhm. Und so tasten wir uns an die Behandlung ran. Also da gibt es ganz viele kleine Tricks und Kniffe.
Und wo genau lernt man diese Kniffe? Also gerade diese pädagogischen Fähigkeiten, sollte man die schon irgendwie in sich tragen oder ist jetzt dafür gerade die Weiterbildung gedacht?
Was man in sich tragen sollte, ist Empathie. Grundsätzlich, vielleicht im Speziellen mit Kindern, das ist einfach eine Gefühlssache, man muss sich in die Lage des Kindes versetzen und dann lernt man viel in der Weiterbildung. Also dieses Curriculum Kinderzahnheilkunde oder das Curriculum Hypnose hilft einem dann wirklich viel für den Einstieg und ich habe wahnsinnig viel gelesen auch.
Sie sind ja auch, weil Sie es gerade schon angesprochen haben, Referentin für Hypnose, beziehungsweise haben auch sehr viele Fortbildungen auf dem Gebiet gemacht. Mhm. Ab wann macht es denn Sinn, ein Kind in Hypnose zu versetzen oder diese Hypnose anzuwenden? Und was bedeutet das eigentlich genau?
Das fließt immer mit ein, das fließt in jeder Behandlung mit ein. Und es bedeutet gar nicht so viel. Man muss vielleicht mal verstehen, wie diese Hypnose funktioniert oder funktionieren kann. Aber das ist eben nicht dieses, wir machen jetzt Hypnose und dann passiert irgendwas Verrücktes. Sondern das läuft ganz, ganz subtil. Was schön war, es gibt zum Beispiel Kinder mit Würgereiz. Mhm. Und da kann man Hypnose anwenden, aber es ist eigentlich in Form einer Entspannungstechnik. Mhm. Und dann verankert man das irgendwo. Also man kann dann schon irgendein Zeichen, irgendeine Berührung, wo man ein positives Gefühl verankert, jetzt hat es funktioniert, hier rufst du dir das immer wieder hervor. Kennt man ja vielleicht aus dem Alltag, von Musik, von Gerüchen, was man damit verbindet. Und wir arbeiten eigentlich mit so kleinen Elementen.
Also dann auch mit Gerüchen zum Beispiel oder mit Musik oder eher mit?
Aber mit Farben, mit Bildern, mit Berührungen, mit sowas eher. Und Kinder gehen ja sehr, sehr schnell ganz alleine in Trance. Wenn die irgendwo sitzen, beschäftigen sich mit irgendwas und dann nehmen die manchmal nichts mehr außenrum wahr. Und die sind ja noch ganz interessiert an allem. Die haben noch ganz viel Fantasie. Die lassen sich auf Situationen ein, da würden Erwachsene sagen, geht ja gar nicht. Und die machen es einfach. Und das kann man sich zunutze machen.
Ist es dann auch so eine Art meditativer Zustand irgendwo, oder? Den die Kinder von sich aus schon
erinnern? Oder, also ich habe ja, ich glaube ja selber gar nicht an sowas, aber man kann zu einem Kind sagen, du hast ja heute ganz viel Spucke dabei, dreh doch einfach mal den Spuckehahn ab. Okay. Und das funktioniert. Immer, nicht zu 100%, aber sowas kann funktionieren. Also das ist total interessant und da sind halt Kinder wahnsinnig offen dafür.
Und wie ist es mit Lachgas? Wird das auch sehr häufig eingesetzt bei Ihren Behandlungen?
Bin ich totaler Fan von Lachgas. Ich frage mich, warum das nicht auch in der Erwachsenenzahnheilkunde total verbreitet ist. Wird bei uns täglich eingesetzt. Funktioniert super. Es muss eine Grundkooperation da sein vom Kind. Also ich kann jetzt nicht ein Kind, das zappelt und schreit, das geht nicht. Das Kind muss entspannt auf der Liege liegen oder am Stuhl und muss bereit sein, das Lachgas einzuatmen. Und dann funktioniert es echt gut.
Und wie lange hält diese Wirkung an?
Die Wirkung hält nur an in dem Moment, wo es eingeatmet wird.
Okay.
Das heißt, wenn sich das Kind die Maske runterreißt, ist auch die Wirkung weg. Also eben das muss gewährleistet sein, aber ich kann das 5 Minuten machen, ich kann das eine Stunde machen.
Ah, okay.
Und man kann somit auch längere Behandlungen durchführen, weil man das Zeitgefühl ein bisschen verliert unter Lachgas.
Interessant. Wäre es denn auch für die Standardzahnarztpraxen, sage ich jetzt mal, für die allgemeinen Zahnarztpraxen sinnvoll, so Konzepte wie Hypnose oder Lachgas einfach öfters einzusetzen und sich da auch weiterzubilden, obwohl man jetzt vielleicht keine Kinderzahnheilkundepraxis ist?
Das ist jetzt für uns schlecht, wenn ich sage ja. Aber ja, also Lachgas würde ich, auch wenn ich eine allgemeine Erwachsenenpraxis hätte, ich würde immer Lachgas machen, auch für Erwachsene. Sich mit dem Thema Kinder fortzubilden, Hypnosis machen ja eh immer mehr. Und es ist auch sinnvoll, es ist auch für sich selber interessant. Und das erleichtert einem selber den Praxisalltag, weil man selber viel entspannter ist. Personal ist entspannter, Abläufe werden einfacher.
Doch, ja, okay, sehr, sehr interessant. Wie, was ich auch schon mitbekommen habe, dass einfach Kinder auch manchmal gar nicht so beliebte Patienten sind. Gerade deswegen, weil sie so schwer zu handeln sind, oder?
Genau. Liegt aber dran, dass man in der normalen Praxis ganz anders fokussiert ist. Also Personal und Behandler. Man spricht, der sitzt, setzt sich hin, macht seinen Mund auf, sagt, wo es weh tut, warum er da ist und ich leg los. Und dann kommt so ein Kind. Und auf einmal muss ich einen Schalter umlegen und anders agieren. Und das Kind wird dadurch zum Zeitfresser, dass es nicht die Routine ist, wie gehe ich mit dem Kind um. Bei uns ist es genau andersrum. Da, wenn mal ein 18-Jähriger kommt, dann sind alle völlig aus dem Häuschen, weil sie den jetzt anders behandeln müssen. Also der Unterschied ist einfach die Routine und die routinierten Abläufe.
Okay. Wie hoch ist denn jetzt bei Ihnen so der pädagogische Anteil und wie viel Zeit bleibt überhaupt noch für die eigentliche Behandlung und wie viel Zeit ist so Beruhigung, Hypnosetechniken, unterschwellige Einsätzen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe auch fast das Empfinden, dass bei uns der kleinste Teil die Behandlung an sich ist.
Okay.
Aber wenn man gut organisiert ist und das Personal gut schult, dann ist es für den Zahnarzt so, dass der reingeht und behandelt. Also okay. Der Idealfall, dass wir, dass die Behandler gar nicht so viel Zeit mit Beruhigung auf das Kind eingehen verbringen. Also das funktioniert in der Tat total schnell.
Ist dann das Personal auch so geschult und hat bestimmte... Okay.
Also regelmäßig Lachgas, Körpersprache, Hypnose. Also das ist ganz wichtig, dass die das auch können und dass man als Behandler ins Zimmer kommt und dann gibt es schon so Codes. Dann sagen die schon irgendwie, ja, wir haben schon den Schlürfi ausprobiert, das funktioniert total super, Wasser wollten wir heute lieber nicht nehmen, aber das und das funktioniert auch toll und dann weiß ich genau, okay, das kann ich machen. Ich kann mit dem Rosenborder arbeiten, aber ich darf keine Turbine einsetzen.
Okay. Was ist der Schlürfi?
Der Sauger.
Ah, okay.
Sehr schön. Genau.
Mhm. Und was sind dann die zahnmedizinischen Schwerpunkte in so einer Kinderzahnheilkundepraxis? Also ist es mehr die Prävention oder Zahnehaltung?
Also ganz, ganz viel Cons, weil wir bekommen ja als reine Kinderpraxis bekommt man ja einfach viele Sanierungsfälle geschickt. Und also natürlich haben wir auch Patienten, die zur Prophylaxe zu uns kommen, ganz klar. Aber die Prophylaxe kann ja oft auch beim normalen Zahnarzt gemacht werden. Die ist ja nicht so das Schwierige. Und wir bekommen eben immer die Fälle, wo es in irgendeiner Form Komplikationen gibt. Deswegen ist einfach der Behandlungsanteil und der Konsanteil Zahnerhaltung sehr groß.
Mhm.
Auch Milchzahnkronen, Milchzahnwurzelbehandlungen, großes Thema. Oder Stürze, Frakturen. Aber natürlich auch die Prophylaxe.
Und der Kontakt zur Kieferorthopädie ist schätzungsweise auch relativ groß, oder?
Man entwickelt, also wir hatten mal ein paar Jahre einen Kieferorthopäden in der Praxis.
Okay.
Und man entwickelt ein sehr gutes Gespür dafür selber, wann Kieferorthopädie notwendig ist und was nicht. Ich persönlich, es ist ja so ein Trend, dass man jedes Kind ab einem bestimmten Alter zum Kieferorthopäden schickt, so der soll sich's anschauen und dass Kieferorthopädie gemacht wird, ist ja auch sehr häufig mittlerweile. Ich bin da nicht so ein Fan davon. Ich sehe, dass sich viel auch von alleine reguliert. Also ich bin ein Fan davon, nicht alles zu behandeln, nicht alle Zähne müssen exakt gleich ausschauen. Und ich behaupte mal, man hat einen Blick dafür, wann es notwendig ist, zum Kieferorthopäden zu schicken und wann man warten kann oder wann man nichts machen muss.
Okay.
Aber der Kontakt ist natürlich da, ja.
Ja, das glaube ich. Sie meinten jetzt gerade auch Kronen. Also wie stark ist der Kontakt zur Prothetik überhaupt noch in der Kinderzahnmedizin? Gar nicht.
Mhm. Milchzahnkronen kann man auch nicht als Prothetik bezeichnen. Man beschleift zwar den Zahn, die sind aber konfektioniert. Das heißt, da findet keine Laborarbeit statt, da werden keine Abdrücke genommen. Die gibt es jetzt auch in Keramik, aber ich würde das nicht als Prothetik bezeichnen.
Okay, und mal ehrlich, so fehlt Ihnen die Prothetik manchmal so ein bisschen?
Überhaupt nicht. Ganz erstaunlich. Also man hat ja dann schon noch so Verwandte, die sich gern... Also die jetzt auch noch zu uns kommen. Und ich habe bei Mama und Papa und so Krone und Inlay gemacht. Und es wurde immer weniger, weil man es einfach so selten macht. Und nee, ich bin so froh, dass ich es nicht machen muss. Ich vermisse es überhaupt nicht. Was für mich so ein bisschen geblieben ist, ich mache gern Weisheitszähne raus oder verlagerte Zähne. Das ist so mein Bezug zur erwachsenen Zahnheilkunde. Ein bisschen Chirurgie.
Sie haben ja gemeint, bei Ihnen hat sich das erst in der Assistenzzeit so ergeben, dieser Wunsch zur Kinderzahnheilkunde. Aber hatten Sie da in der Klinik vielleicht auch schon so eine gewisse Abneigung gegen Prothetik? Also zeichnet sich das da dann schon so langsam ab? Gar nicht.
Okay. Im Studium war für mich alles gleichwertig, muss ich sagen. Da gab's es für mich noch gar nicht. Nee.
Sie hatten ja auch schon ein Kind zum Studienstart.
Ja, genau.
Hat man da dann vielleicht schon so Oder hat das auch zum Wunschstand beigetragen? Nee.
Das hat sich wirklich in der Assistenzzeit erst ergeben.
Okay. Und wie war das Studium mit Kind? Da kurzer Ausflug nochmal in die Zeit, weil also es ist ja schon ein sehr zeitintensives Studium und Sie hatten das Kind ja schon direkt zum ersten Semester. Mhm. Wie war das dann damals?
Ich kann nicht vergleichen, wie es ohne Kind ist.
Ja, auch wieder wahr.
Also ich habe das Studium schon als anstrengend empfunden, aber es war auch nicht unmachbar. Also es geht. Auf jeden Fall. Also man braucht natürlich irgendwo eine Unterstützung. Das war jetzt meine Mutter, weil man ist ja doch viel an der Klinik. Man kann nicht immer vom Kindergarten abholen und so Geschichten. Irgendeine Unterstützung braucht man, aber es hat funktioniert. Und wir sind da beide unbeschadet raus. Und mein Sohn studiert jetzt gerade im ersten Semester Zahnmedizin.
Nein. Ah, ja, ist es ja. Da schließt sich der Kreis.
Genau.
Mhm. Ja, und es ist natürlich auch praktisch, wenn man sagt, zum Einstieg in die Assistenzzeit ist das Kind dann auch schon sozusagen relativ groß.
Genau, das war dann gut, ja.
Schon ein Vorteil. Genau, jetzt hat hier der klassische Weg in die Kinderzahnmedizin, wäre meine nächste Frage. Sollte man Ihrer Meinung nach, wenn man das im Hinterkopf hat, dass das was für einen wäre, sollte man die Assistenzzeit dann schon in einer Kinderzahnheilkundepraxis machen?
Gute Frage. Also wir haben mittlerweile 3, 4 Assistenzzahnärztinnen gehabt, die direkt bei uns nach dem Studium angefangen haben und die sind da auch sehr happy damit und die arbeiten sich super schnell und gut ein. Also wenn man jetzt wirklich sich auf dieses Fach spezialisieren möchte, dann ist es natürlich gut, wenn man auch die Assistenzzeit gleich dort macht, weil man sich halt sehr schnell spezialisiert. Wenn man sich unsicher ist, sollte man vielleicht auch 1, 2 Jahre einfach mal gucken, wie sind die anderen Fächer und was interessiert mich also wirklich. Das kann ich schon auch nachvollziehen. Ich bin auch froh, dass ich 2 Jahre in der normalen Praxis gearbeitet habe und jetzt vielleicht wirklich sicher weiß, mir fehlt da nichts.
Mhm. Und das heißt auch, wenn Sie sich die Bewerber, sage ich jetzt mal, durchschauen würden, für junge Zahnärzte eben im Team, wäre das dann auch kein Vorteil, wenn die Assistenzzeit schon in der Kinderzahnheilkundepraxis gemacht wurde? Oder sind Sie da ganz neutral dann?
Also uns ist es das Allerliebste jetzt als Arbeitgeber, wenn die Assistenzzeit bei uns gleich gemacht wird.
Mhm.
Dann ist ja der Student am formbarsten.
Klar, ja.
Und bei uns ist halt das Konzept, die Kinder sind so wenig wie möglich behandlerbezogen, sondern es ist uns sehr wichtig, dass alle Zahnärzte wirklich identisch soweit möglich behandeln. Und da ist es halt gut, wenn die bei einem selber Assistenzzeit machen. Aber prinzipiell haben wir alle Varianten, sind wir sehr offen und das Wichtigste ist immer der menschliche Part auch einfach.
Mhm. Okay. Sie haben ja vorhin schon das Curriculum auch angesprochen. Mhm. Kann man denn nur mit diesem abgeschlossenen Curriculum, sprich der Weiterbildung, zur Kinderzahnmedizinerin oder Kinderzahnmediziner in diesem Bereich gehen oder Kinderzahnarzt werden?
Man muss dieses Curriculum nicht haben. Ich empfinde es als sinnvoll zum Einstieg, weil es wirklich so einen Überblick schafft über alle Themen, die einem da begegnen. Man muss es nicht haben. Wenn man sich irgendwann mal aufs Praxisschild schreibt, Schwerpunkt Kinderzahnheilkunde, und es gibt mal irgendeine Beschwerde, sei es vom Patienten, sei es in der Abrechnung, dann muss man nachweisen, warum man denkt, dass man Kinderzahnarzt ist. Dann ist es natürlich von Vorteil, dass man diese Ausbildung hat. Aber es ist nicht verpflichtend, kein Muss.
Okay, und ab wann macht diese Anmeldung dann Sinn zu dem Curriculum? Ihrer Meinung nach? Eben dann, wenn man es gerne diese Sicherheit hätte?
Am Ende der Assistenzzeit habe ich es gemacht.
Okay. Wie lange geht es dann?
Ich glaube, 1,5 Jahre, irgendwas zwischen 1, 2 Jahren.
Ja. Und das sind dann so Wochenendkurse? Genau, das sind so
Wochenendblöcke und man muss sich zwischendurch selber was aneignen. Man muss dann auch Fälle sammeln und die dokumentieren und vortragen dann.
Mhm. Ist sind halt da die
Kostenfaktor auch?
Kostenfaktor, wollte ich auch noch
weil
fragen.
Als Berufsanfänger ist es ja schon eine Stange Geld. Ich weiß es nicht mehr. Das kostet schon um die 10.000, 15.000 Euro. Wenn man dann in dem Beruf arbeitet, das refinanziert sich dann schon recht schnell. Aber am Anfang ist es schon eine Stange Geld. Und man kann das aber auch in Blöcken machen. Und der ein oder andere Arbeitgeber, wenn man denn dann dort in der Kinderzahnheilkunde bleibt, übernimmt es dann auch.
Wem würden Sie denn den Weg jetzt so empfehlen in die Kinderzahnmedizin? Also was würden Sie jemandem raten, der mit diesen Gedanken spielt?
Was würde ich raten? Egal, wo man arbeitet, egal, ob man noch Student ist, ob man in der Assistenzzeit ist, ob man irgendwann wo angestellt ist. Ich würde raten, einfach mal Kinder zu behandeln und an einfachen Kindern einfach mal verschiedene Sachen auszuprobieren, die man sich vielleicht, man muss ja nicht gleich das Curriculum machen. Es gibt ganz schöne Einzelveranstaltungen, Einführung in die Kinderzahnheilkunde, dass man sich da mal ein, zwei Fortbildungen anguckt. Es gibt ein, zwei tolle Bücher, dass man da mal ein bisschen reinschnuppert und dann an dem Patientenklientel, das man zur Verfügung hat, sich ausprobiert. Wie gesagt, das kann in der Prophylaxe sein. Man kann sich aus der Nachbarschaft, aus dem Freundeskreis ein Kind holen, das dann mal schwieriger ist und einfach versuchen, kann ich bei dem polieren? Kann ich beim Zweijährigen polieren? Kann ich da eine Versiegelung machen? Und dann einfach gucken, liegt einem das, gefällt einem das? Und wenn man dann merkt, ja, das wäre was, dann kann man vertiefen. Aber ich glaube, so kann man da mal ein bisschen herantasten, wie es für einen ist.
Und braucht man diese Nerven aus Drahtseil, was man so oft hört, für die Kinderzahnmedizin?
Also man muss natürlich irgendwo mit Kindern umgehen können und einen gewissen Geräuschpegel aushalten können, ja. Aber wir in der Praxis haben das nicht, dass da täglich die Kinder brüllen. Also das ist ja die Ausnahme. Genau.
Ja, gut.
Ist gar nicht so schrecklich. Also wir, alle, die wir da arbeiten, finden es total schön. Und keiner von uns vermisst die Erwachsenenzahnheilkunde.
Ja, ist interessant. Ich habe kurz vom Einstieg ins Studium auch mal mit einer Kinderzahnärztin gesprochen und da habe ich schon rausgehört, dass es manchmal ganz schön an die Nerven geht, das Ganze, und dass man sich das schon sehr gut überlegen muss.
Vielleicht habe ich es vergessen, wie es in der Anfangszeit war. Also das gibt diese Situationen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren noch, es gibt, dass man mit einem Kind 1-2 Stunden im Behandlungszimmer sitzt, das Kind von der Behandlung überzeugen will, dieses Kind heult, die Mutter ist fix und fertig, man selber irgendwann auch. Und dann geht man nach 2 Stunden raus und denkt, was war das jetzt? Es ist nichts passiert, das Kind hat immer noch Schmerzen. Das gibt es, das belastet einen auch, wenn man da täglich hat oder mehrfach täglich, dann macht der Job keinen Spaß. Aber man lernt, diese Situationen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und diese Situationen, wenn man merkt, ich komme da nicht weiter, einfach rechtzeitig auch abzubrechen und einen anderen Weg einzuschlagen. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Man kann sich selber vor diesen Situationen schützen. Es braucht ein paar Jahre, bis man das lernt.
Also, ja, das klingt so vernünftig irgendwie. Wie kommt das? Also, wie kann man sich davor schützen so richtig? Also, wenn jetzt da ein Kind sitzt, sage ich mal, und es sperrt komplett, es sagt einfach, nein, ich möchte den Mund nicht aufmachen, fängt vielleicht an, ein bisschen um sich zu schlagen. Dann und das an einem Tag, wenn man vielleicht eh gar nicht so gut gelaunt ist.
Rede ich mit diesem Kind nicht weiter. Wenn das Kind sagt so, und bockt, dann ist... Weiß ich, ich bekomme jetzt keinen Zugang zu dem Kind, dann ignoriere ich das Kind. Dann spreche ich mit der Mutter oder mit dem Vater. Und dann ist wichtig, haben wir jetzt eine dringende Schmerzsituation? Ja, nein. Und wie stehen die Eltern da? Angenommen, ein Zahn muss raus, dicke Backe, Kind ist schon 8 Jahre. Kann ich das zumuten? dass man das jetzt einfach mal macht, auch wenn das Kind keine Lust hat, geht es? Oder ist es ein Dreijähriger, der ganz viele Baustellen hat, wo dann vielleicht eine Narkose notwendig ist? Und diese Rahmenbedingungen muss man ein bisschen ausloten. Mhm. Helferin, während ich das mit den Eltern auslote, lotet die Helferin aus, geht da nicht doch was? Warum bockt der jetzt? Liegt es überhaupt an uns? War da gerade was in der Schule? Hat der gerade vorher mit der Mutter gestritten? Hat der heute? Ist der bockig, weil er nicht beim Freund übernachten darf? Da spielen so viele Sachen mit rein. Und es bringt nichts an ein Kind, eine halbe Stunde hinzureden. Das bringt gar nichts. Mhm. Und wie gesagt, dann muss man eine andere Lösung finden. Kann auch sein, dass man sagt, du, ich sehe, du hast heute überhaupt keine Lust. Weißt du was? Ich habe jetzt auch keine Lust. Wir lassen das jetzt heute einfach und du kommst nächste Woche nochmal.
Ja, das ist auch natürlich, muss man auch erstmal zu diesem Punkt kommen, wenn man sich eigentlich, sage ich mal, eine Endo vorgenommen hat und es funktioniert einfach nicht, dann fällt natürlich auch einfach ein großer Termin dann weg, wenn jetzt das wirklich
ist. Ist nicht so. Mhm. Ich kann es gar nicht erklären. das loten wir vorher aus. Also es wird am Kind, wenn ich eine Endo plane in Lokalanästhesie, dann wird an diesem Planungstermin einfach schon mal getestet, was alles geht. Also es wird alles schon mal durchgespielt, ohne das wirklich zu machen. Und dass es dann nicht geht, wenn vorher alles passt, der toleriert alle Geräusche, der liegt da entspannt, ich popel da schon ein bisschen an dem Zahn rum. Und dann funktioniert es meistens auch. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie denke, könnte wackelig werden, dann nehme ich Lachgas dazu. Und dann fange ich an und ich trepaniere zum Beispiel nur einen Zahn, wenn ich mir sicher bin, ich kann die Behandlung auch zu Ende führen. Ich trepaniere, also wenn das Kind vorher schon zögerlich ist, dann trepaniere ich den Zahn nicht, weil wenn er offen ist, habe ich ein Problem. Mhm. Also das überlege ich mir quasi vorher. Wenn die örtliche Betäubung klappt, erste Hürde ist schon mal super. Kann ich dann mit der Turbine im Mund arbeiten? Super. Und eben wird er da schon zappelig, dann breche ich lieber vorher ab, sage, das geht nicht, wir brauchen Plan B. Mhm. Also dieses vorher ausloten, das ist einfach so wichtig und gar nicht in diese Situation kommen, wo es nicht mehr weitergeht. Mhm. Aber das ist einfach was, was man sich auch im Laufe der Zeit erarbeiten muss oder wo es natürlich toll ist, wenn man als Berufsanfänger in der Praxis arbeitet, wo schon viel Erfahrungspotenzial da ist, weil dann kann ich immer jemand anders dazu holen. Mhm. Oder Klassiker auch Zahnextraktion. Das muss in einem Ruck passieren. Also ich kann da nicht erst hebeln und rumtun und ein bisschen und dann sagt der au und dann bricht was ab. Da muss ich, das ist auch wieder so ein Hypnose-Ding, ich muss da reingehen und sagen, so, ich mache jetzt den Zahn raus, das funktioniert und dann geht es schnell und beherzt und dann darf aber auch, da darf keine Pause passieren dann. Also wenn das Kind dann einmal aus der Situation draußen ist, ist es weg. Mhm. Da spielt auch die Assistenz wieder mit rein. Ultra wichtig, dass dann alles da ist, was ich brauche. Wenn die dann sagt, oh, jetzt habe ich die Zange vergessen, jetzt habe ich das vergessen, muss ich holen, dann ist vorbei.
Mhm. Ja, also, das ist interessant. Also es muss ein Fluss einfach da sein.
Genau.
Und es muss auch einfach ein Feingefühl da sein, so genau, wie ich das raushöre. Und ja, natürlich ein Stück weit auch Erfahrung. Gerade dieses Feingefühl, man sagt ja oft Frauen nach, dass sie mehr so verkopft sind, dass sie mehr eben dieses Feingefühl vielleicht haben. Meinen Sie, dass es eine Frauendomäne ist, die Kinderzahnmedizin?
Es wirkt so, also es gibt ja deutlich mehr, also man hört ja, die Zahnmedizin insgesamt wird immer weiblicher und die Kinderzahnheilkunde, glaube ich, nochmal. Es gibt auch Eltern, die wollen unbedingt zu Frauen mit ihren Kindern. Ich glaube, es können auch Männer, aber es ist schon so ein bisschen ein Frauending, ja.
Merkt man das auch im Curriculum dann?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also 90% Frauen.
Schauen wir mal, vielleicht ändert sich das noch irgendwann. Aber
Ist aber schön, wenn man mal eine weibliche Berufsdomäne hat. Also.
Ja. Ja, gut. Ich denke, dann haben wir alle wichtigen Punkte soweit gehabt, die mich interessiert haben. Mhm. Vielen Dank und natürlich alles Gute weiterhin.